Es ist tatsächlich so, dass Putin schrittweise die Menge von Gas immer mehr reduziert hat. Das folgt einem klar erkennbaren Plan, nämlich die Preise in Europa und in Deutschland hochzuhalten. Damit dann, ich würde gar nicht sagen ökonomische Sorgen zu steigern, sondern gesellschaftliche Unruhe zu steigern und damit die Geschlossenheit, die es ja doch gab, aufzubrechen. Und deswegen sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht nur energiepolitische Maßnahmen, sondern Maßnahmen zur Geschlossenheit der Gesellschaft, dass Putin nicht gewinnt. Darum geht es.
Alarmstufe, so nennt sich ganz offiziell, was Wirtschaftsminister Habeck am vergangenen Donnerstag ausgerufen hat. Im Notfallplan Gas ist das erst die zweite von drei Eskalationsstufen. Erst danach greift der Staat aktiv in den Gasmarkt ein. Und doch klingt das alles schon jetzt besorgniserregend bis dramatisch und lässt für Wirtschaft und Verbraucher Schlimmes erahnen. Denn niemand kann voraussagen, wie weit Putin gehen wird, wie entschlossen er Energie als Waffe gegen die EU und vor allem gegen Deutschland einsetzen will. Sitzt Putin mit seinen riesigen Energiereserven vielleicht doch am längeren Hebel? Und wird er es schaffen, die Gesellschaften im Westen zu spalten, indem er Gas zu einem raren Gut macht? Darüber will ich diskutieren. Und dazu begrüße ich herzlich Michael Müller, Bundestagsabgeordneter der SPD und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
Hallo.
Und ich begrüße Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Energieausschuss. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen hier im Studio. Okay. Herr Müller, Wirtschaftsminister Habeck hat ja bereits Anfang März gesagt, dass ein Importverbot russischer Energie den sozialen Frieden in Deutschland gefährde. Dahinter steckt ja der Gedanke, dass Strom, Benzin, Wärme nicht zu einem Luxusgut werden dürfe. Hand aufs Herz, sind wir nicht schon genau an diesem Punkt? Und das alles ist Luxus?
Na, wir merken, dass es uns jetzt doch ganz erheblich belastet, dass viele Menschen an ihre Grenze kommen. Aber umso wichtiger ist es, darauf ja gemeinsam zu reagieren. Dafür gibt es die ganzen Hilfspakete, dafür gibt es Energieeinsparmaßnahmen. Aber ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Das wird uns langfristig beschäftigen. Und ich glaube, wir müssen auch dringend unabhängig von dieser Krisensituation darüber diskutieren, dass Energie in Zukunft ein knappes und teures Gut bleiben wird. Nicht so wie jetzt. Aber wir müssen uns mit dieser Energiewende, glaube ich, noch ganz anders auseinandersetzen als bisher.
Wie dramatisch wird es denn? Der Minister Habeck hat ja just heute an dem Tag auch noch mal davor gewarnt, dass wir uns nicht von diesem wunderschönen Sommer blenden lassen sollen, sondern dass das dicke Ende kommt, wenn die Tage kälter und kürzer werden.
Ja, natürlich. Das ist so. Wir merken das ja schon in jedem normalen Winter, dass wir aufpassen müssen, wie wir mit den Energieverbräuchen und mit ihren Kosten umgehen. Und das belastet ohnehin schon viele. Aber natürlich, wenn der Winter kommt und es ist möglicherweise ein harter Winter, dann wird das eine erhebliche finanzielle Belastung. Wir sagen ja schon, es kann leicht das Doppelte bis Vierfache werden, was dann in allen Energiekosten auf uns zukommt. Und dafür muss es jetzt auch Verabredungen geben zu Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Herr Heilmann, wir glauben im Westen ja gerne, dass wir Putin mit Wirtschaftssanktionen unter Druck setzen könnten. Den Glauben haben wir seit spätestens 2014. Muss man nicht ganz knallhart sagen, wir haben uns etwas vorgemacht und dass jetzt der Westen derjenige ist, der unter Druck steht und nicht Putin?
Ja, wir haben, also Putin hat uns den Energiekrieg erklärt. Das kann man auch nicht anders so sagen. Und nun haben wir Verteidigungsmaßnahmen, wenn Sie so wollen, mit den Sanktionen gemacht. Die haben jetzt noch nicht dazu geführt, dass wir den Krieg gewonnen haben. Aber gleich aufgeben ist, glaube ich, auch keine Lösung.
Aber haben wir uns was vorgemacht, dass man glaubt, man kann mit Sanktionen etwas bewirken? Weil ich glaube, zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung lässt der Glaube immens nach.
Es gibt ja ehrlich gesagt gar keine Alternative zu Sanktionen. Also die Alternativen wären ja dann, dass wir militärische Mittel von uns aus anfangen. Ich glaube, so war Ihre Frage nicht gemeint. Ich glaube, ich will auch die Bevölkerung nicht, möchte die Union nicht, möchte ich nicht. Also ich finde es ein Problem, wenn mit westlichem Geld Russland finanziell gestützt würde. Das tun wir ja jetzt ja sowieso wegen der Energielieferung. Wenn wir das jetzt noch weiter täten, weil wir die ganzen Sanktionen nicht in place hätten, dann würden wir das russische System sicher weiter stabilisieren. Russland steht kurz vor einem technischen Zahlungsausfall. Das wird nicht ohne Wirkung bleiben. Sie werden dauern und wir müssen Geduld haben, weil leider Putin mit seiner aggressiven Politik auch Geduld hat.
Habeck hatte in dem gleichen Interview, wo wir gerade den Ausschnitt gesehen haben, auch gesagt, dass Putin genau damit gerechnet habe, dass er jetzt auch gar nicht mehr auf Geld setzen möchte, mit dem er eh nichts anfangen kann, weil er nimmt es ein, kann es aber nicht ausgeben. Insofern Ist das nicht der Beweis, dass die Sanktionen eigentlich nicht wirken und er so weitermacht, wie er bis jetzt weiter schon angefangen hat?
Ich glaube, die Sanktionen wirken insbesondere auf die Oligarchen und die reichen Russen. Und wir hoffen ja, dass darüber langfristig ein Umdenkprozess zustande kommt. Spätestens, wenn Putin irgendwann mal nicht mehr an der Macht ist. Niemand regiert ewig und das wird auch auf Herrn Putin nicht zutreffen.
Herr Müller, wenn wir mal auf die Vokabeln schauen, die wir in der aktuellen Diskussion benutzen. Wir reden inzwischen über die Alarmstufe im Notfallplan Gas. Wir reden über die Gefährdung des sozialen Friedens. Wir haben vorher mal über das Zögern und Zaudern von der Regierung, auch insbesondere vom Kanzler gesprochen. Vor diesem Hintergrund bekommt dieses Zaudern und Zögern, das Vermeintliche oder Reelle vielleicht, einen ganz anderen Anstrich, nämlich dass man da sich an Realpolitik sozusagen versucht hat zu wagen, weil man möchte ja Energie aus Russland bekommen. Insofern vielleicht dieses Zögern und Zaudern im Handeln gegenüber Putin.
Also erstmal möchte ich gerne noch zu den Sanktionen sagen, ich glaube, sie greifen, sie wirken, sie werden langfristig wirken und sie werden ja auch ständig nachjustiert. Auch jetzt beim G7-Gipfel sehen wir, dass wir jetzt über den Technologiebereich ja nochmal Russland über Druck gesetzt wird, weil viele Technologien ihnen in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen werden in Russland. Aber es ist ja auch im Bereich, was Sie ansprechen, jetzt der Energiepolitik, ein Maßnahmenmix. Und es ist ein Maßnahmenmix, den man nicht isoliert betrachten kann, nur aus Deutschland aus, sondern wir müssen sehen, wie gehen wir in dieser europäischen Gemeinschaft oder sogar darüber hinaus damit um. Und wir haben diverse Maßnahmen doch sehr schnell ergriffen. Wir haben ja drastisch Öl-, Gas-, Kohlezufuhr reduziert um 20-30% gemessen am Beginn des Jahres. Um so viel ist schon reduziert worden, die Einfuhr dieser russischen Energielieferungen. Wir sind dabei, in großen Schritten voranzukommen mit den erneuerbaren Energien. Es gibt konkrete materielle, finanzielle Hilfspakete für die Bürgerinnen und Bürger. Wir reden jetzt gerade wieder während des G7-Gipfels, wie wir gemeinsam noch mal reduzieren können, die ganze Frage der Ölimporte, wie wir schneller kommen zu den Flüssiggasimporten. Also insofern glaube ich, hier kann man nicht von einem Zögern und Zaudern reden, auch nicht von einem überstürzten Handeln, sondern von einem sehr überlegten und besonnenen Handeln. Denn jede drastische Maßnahme, jedes Embargo, was ja auch mal diskutiert wurde, von einem Tag auf den anderen, hätte fatale Folgen, nicht nur für die deutsche, die europäische Wirtschaft, sondern insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger. Und die Rufe nach einem Embargo sind ja doch sehr, sehr leise geworden.
Sie sprechen die Hilfspakete an, darauf wollen wir später auch noch mal zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch mal bei dem als Zaudern und Zögern wahrgenommenen Agieren der Bundesregierung und des Kanzlers bleiben. Noch mal gefragt, wenn man jetzt sieht, wie dramatisch es möglicherweise wird im Winter, und Habeck hat das ja heute mehr als deutlich gemacht, ist das etwas gewesen wie ein Fügen realpolitische Zwänge, dass man nicht noch drastischer gegenüber Putin auftreten wollte? Denn dann wäre vielleicht schon vorher das Gas nicht mehr über Nord Stream 1 gekommen.
Also ich kann wirklich in aller Entschiedenheit sagen, ich glaube, parteiübergreifend oder fraktionsübergreifend für den Deutschen Bundestag, es geht überhaupt nicht darum, Putin zu schonen, sondern es geht darum, was können wir erreichen, möglichst schnell, um ihn zu isolieren, ohne uns noch mehr zu schaden als ihm. Und vor allen Dingen der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern, auch das will ich noch mal klar sagen, es geht nicht nur auch um Unternehmen und Arbeitsplätze, aber es geht auch darum, können die Menschen heizen, können sie kochen, sind sie mobil. Dafür brauchen sie Energie. Und insofern glaube ich, ist das ein richtiger Weg, mit großen Schritten schnell zu Einschnitten zu kommen, sich schnell unabhängiger zu machen von Putin und seinen Lieferungen, aber es eben mit Augenmaß umzusetzen.
Ich würde auch sagen, das Zögern bezieht sich eigentlich auf die Exporte oder die Lieferungen von Waffen, nicht auf die Energiepolitik. Also auch in der Energiepolitik gibt es ein paar Streitfragen, aber da ist das Zögern eigentlich nicht der Vorwurf. Der Vorwurf an Scholz, gerade aus der Ukraine, war, es sind Waffen versprochen worden, es hat dann zu lange gedauert, bis sie geliefert wurden.
Möglicherweise besteht da aber ein Zusammenhang. Sie haben selber gerade von einem Energiekrieg gesprochen, der von Putin erklärt wurde. Also für Putin ist es offensichtlich so, dass er da keinen großen Unterschied macht.
Für ihn ist Energie eine Waffe. Und wenn Sie sich das genau ansehen, dann versucht er, die Einnahmen gleichzuhalten und entsprechend Energie weniger zu liefern. Deswegen ist es auch sehr spekulativ anzunehmen, dass er jetzt die Gaslieferung ganz stoppt. Also niemand, also ich erst recht nicht, kann in den Kopf von Herrn Putin hineingucken. Aber wenn er sie ganz stoppt, gehen seine Einnahmen ja auf null. Weil wenn er nichts liefert, wird er auch kein Geld bekommen. Bisher hat er die Politik gemacht, uns unter Druck zu setzen, aber eher tendenziell einen Schluck mehr Geld zu bekommen bei weniger Lieferungen. Das ist schon sehr rational, was er da gemacht hat, aus seiner Sicht. Aber er setzt das natürlich ganz eindeutig als Druckmittel aus, weil er weiß, dass die erhöhten Energiepreise in allen westlichen Ländern wirtschaftliche und damit soziale Schwierigkeiten auslösen.
Wäre aus Ihrer Sicht diese Alarmstufe im Notfallplan Gas vermeidbar gewesen, ohne dass man gleichzeitig die Ukraine verraten müssen in diesem Konflikt?
Nein, also die Alarmstufe war richtig, auch um ein Signal zum Energiesparen einzusetzen. Wir sollten auch jetzt schon anfangen, Gas einzusparen, Stichwort Schwimmbadheizungen und so weiter. Und wir müssen die Bevölkerung warnen, und auch die Unternehmen warnen, dass sie sich darauf einstellen, dass sie mit weniger Gas zurechtkommen. Und wenn man das Monate vorher weiß, ist es natürlich einfacher, als wenn man von einem Tag auf den anderen weiß.
Herr Müller, der Vorsitzende des Energieausschusses, der Ausschuss, dem auch Herr Heilmann angehört, Klaus Ernst von der Linkspartei, hat am Wochenende auf dem Parteitag kritisiert, dass die Sanktionen auf russische Gaslieferungen selbstzerstörerisch seien. Und er hat wörtlich gesagt, ich möchte das mal zitieren, wir dürfen uns nicht selber eine reinhauen, denn wenn wir Putin treffen wollen, hat er damit recht, müssen wir umdenken? Und wenn ja, in welche Richtung müssen wir umdenken?
Das ist jetzt ein ganz wunder Punkt, den Sie ansprechen, denn ich glaube, viele von uns erleben das als sehr bedrückend, was sich im Bundestag abspielt, wenn man Linkspartei und AfD hört. Mit gleichen Vokabeln wird davor gewarnt, wie man mit Russland umgeht und dass man doch bitte etwas vorsichtiger sein sollte. Es ist tatsächlich beängstigend, was man da von Linkspartei und AfD gemeinsam, wie gesagt, in gleicher Wortwahl hört. Nein, ich will es noch mal klar sagen, Alarmzustand, Sorge vor Energieknappheit, zu sehen, wie man sich unabhängiger macht, ohne sich über die Maßen selbst zu schaden. Das sind alles Dinge, die jetzt dringend nötig sind und die auch wichtig sind für die Geschlossenheit. Sie haben das ganz zu Beginn des Gesprächs angesprochen, ob Putin nicht versucht, uns auch auseinanderzutreiben mit seiner aggressiven Energiepolitik. Und man muss sehen, wir brauchen diese Geschlossenheit zwischen den Partnern, zwischen den Ländern, die hier reagieren auf diesen Krieg, den er führt. Aber wir brauchen die Geschlossenheit auch in unserem Land. Wir brauchen auch eine gesellschaftliche Akzeptanz für einen Kurs. Und man darf, glaube ich, nicht überheblich sagen, man kann schon vielen Menschen viel abverlangen. Ja, das mag stimmen, aber man kann nicht allen alles abverlangen. Und es gibt Menschen, für die es von existenzieller Bedeutung ist, dass sie bezahlbare Energie haben, noch einmal, um ihre Lebensgrundlagen abzusichern, zu kochen, zu heizen, die Kinder zu baden und, und. Und dafür, glaube ich, gehen wir jetzt den richtigen Weg. Im Detail mag das immer noch mal so sein, dass man das ein oder andere entschlossener umsetzen kann. Aber den grundsätzlichen Weg, auf die Erneuerbaren zu setzen und sich unabhängig zu machen, nicht in neue Abhängigkeiten bei anderen Ländern zu geraten, halte ich für völlig richtig.
Ich würde dazu gerne noch ergänzend sagen. Also das, was Herr Ernst sagt, und übrigens genauso die AfD, ist eine reine Verdrehung der Tatsachen. Putin hat im letzten Sommer, weit vor dem Krieg und weit vor irgendwelchen Sanktionen, angefangen, kein Gas zu liefern und die Speicher auf 0,5% Stand runterzufahren.
Was erstaunlicherweise weitgehend unbemerkt blieb.
Ja, weil es Propagandalügen aus Russland gab und so wie die Amerikaner eben lange gewarnt haben, dass es einen Einmarsch geben wird und wir das auch alle nicht so richtig glauben wollten, so hat man dieses auch nicht in der Klarheit gesehen. Aber das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber was Herr Ernst sagt, ist, den Gaskrieg hat Putin weit vor dem Ukraine-Krieg angefangen und ganz gezielt genutzt. Die Gaspreise sind ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg gestiegen. Und jetzt zu sagen, das läge an unseren Maßnahmen, ist wirklich Ursache und Wirkung umgedreht. Und dagegen muss man sich eindeutig wehren. Ich finde es wirklich erschütternd, dass die Linkspartei denselben Quatsch erzählt wie die AfD.
Andererseits würde man sich natürlich als Wählerinnen und Wähler wünschen, dass man nicht nur glaubt, dass die Gasspeicher voll sind, sondern dass man es weiß als Bundesregierung.
Ja, wir wussten ja, dass sie leer sind. Und es wurde ja mit technischen Problemen dargestellt. Und man hat, dann haben die Russen immer angekündigt, ja, wir haben technische Probleme, wir liefern in 14 Tagen. Dann haben sie nicht geliefert. Und dann fiel das dummerweise in die Zeit des Regierungswechsels. Und dann gab es sozusagen keine richtige amtierende Regierung, die Maßnahmen eingeleitet hat. Dann bildete sich Ende Dezember die neue Regierung. Die hat das vielleicht auch nicht sofort so angefangen. Das will ich Ihnen aber jetzt auch nicht vorwerfen. Da reden wir über wenige Wochen.
Wir reden im Prinzip gerade um das Wechselspiel oder im Prinzip um einen Spagat, den man machen muss zwischen einer wertebasierten Außenpolitik, wie es die Außenministerin genannt hat, und zwischen Realpolitik. Sie haben es angesprochen, die Menschen sollen nicht frieren. Herr Müller, ist das ein Spagat, der gerade, wo es gerade der Ampel ganz offenbar wird, dass es sehr schmerzhaft ist, da einen Ausgleich genau zu finden? Und wie könnte der konkret aussehen? Sie sagen auf der einen Seite, man muss quasi eine klare Kante gegenüber Putin zeigen. Sie sagen aber auch, die Leute sollen heizen dürfen. Wie kann das konkret ausschauen?
Ja, es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft auch für eine neue Regierung, die ins Amt kommt und sich ja auch einen ganz anderen Plan gesetzt hat, ein ganz anderes Ziel formuliert hat, und auf einmal stellt dieser Krieg alles auf den Kopf. Es gibt vielleicht, wenn man das überhaupt so noch nennen kann, auch einen positiven Effekt, weil natürlich Dringlichkeit zum Einstieg oder verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien wird jetzt umso deutlicher. Und diese Prozesse werden beschleunigt. Und das ist gut. Das ist gut, denn wir haben etwas nachzuholen. Das wird jetzt deutlich. Und alle miteinander sagen wir, ja, wir wollen daran arbeiten, dass es schneller geht. Aber dieser Spagat ist schmerzhaft. Und er ist finanziell sehr, sehr schmerzhaft, natürlich auch für uns, weil das sind auch Kosten, die langfristig wirken werden. Ich will das noch mal betonen, ganz unabhängig natürlich von dieser schlimmen humanitären Katastrophe, die wir da ja sehen in der Ukraine, sehen wir, wie es eben auch Auswirkungen weit darüber hinaus hat für die nächsten Jahre, auch für alle anderen Partner in Europa. Und es ist auch vielleicht noch nicht ganz klar, wie man diesen Spagat gut bestehen kann. Finanzielle Hilfen sind richtig, wurden gewährt, aber man wird es nicht auf Dauer durchhalten können. Und insofern ist Energiesparen, ein Reduzieren des Verbrauchs sicherlich auch etwas, was mit der Alarmstufe verbunden ja jetzt deutlich wird, was jeder Einzelne von uns auch mittragen muss.
Können Sie sich vorstellen, dass man an einen Punkt kommt, wo man ein Tabu brechen muss und vielleicht doch mit Putin über Gaslieferungen widerspricht?
Mit Putin kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass man mit dem Mann zu irgendwelchen Verabredungen kommen kann, die verlässlich sind, auf die man bauen kann. Ich glaube, da sind auch keine Gesprächskontakte im Moment, die irgendwie zu einem Ergebnis führen könnten. Nach Putin wird es mit Sicherheit wieder auch möglich sein, mit dem Land in einen Kontakt zu kommen, in eine Vertrags- oder Gesprächssituation zu kommen, um ausloten zu können, wie Russland und ob Russland überhaupt ein Partner wieder sein kann in der Energiepolitik und wie verlässlich. Mit Putin in nächster Zeit sehe ich das nicht.
Herr Hellmann, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie die Fantasie, dass man, also, wenn es schlimm genug wird in Deutschland, in Europa, auch mit Putin wieder redet?
Das ist ehrlich gesagt die falsche Herangehensweise, weil unsere Analyse, und die ist parteiübergreifend, so ist, dass Putin ein klares Angriffspotenzial oder Angriffsplan hat auf den gesamten Westen. Und wenn wir da Schwäche zeigen, wird er nur mehr machen. Und das ist ja nichts weiter als Schwäche machen. Ich will es noch einen leicht anderen Zungenschlag. Es ist nicht so, dass die Leute in diesem nächsten Winter nicht heizen können oder nicht kochen können. Es wird halt nur alles sehr viel teurer. Das will ich nicht verharmlosen, aber das ist was anderes, als es ist wirklich nicht da. Weil es ist, wir werden ja nicht auf Null gestellt mit Gas. Wir haben Gas aus Norwegen, wir werden jetzt das LNG-Terminal, das Flüssige, haben. Wir haben ja eine gewisse Gasreserve. Das kann sein, dass wir bestimmte Betriebe abschalten müssen. Das ist alles nicht schön. Aber es wird nicht so sein, dass die Leute in kalten Wohnungen sitzen. Ich finde, man muss schon Alarm schlagen und sagen, Leute, spart Energie, wo es geht. Aber man sollte jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. So weit geht es nicht. Und wir dürfen Putin gegenüber eben keine Schwäche zeigen. Weil es in der Tat um einen Machtkampf geht, wird sich das westliche, freie Wertesystem durchsetzen oder wird sich Putin durchsetzen, den ja an der Ukraine vor allen Dingen stört, dass da eine Demokratie in seiner Nähe mit Meinungsfreiheit ist. Das ist ja das, was er abschaffen wollte. Sein Ziel war, Selenskyj zu ermorden, hat 10 Mordanschläge auf ihn versucht, um die Regierung, die frei gewählte Regierung in der Ukraine abzuschaffen, weil er gerne wie in Weißrussland eine Marionettenregierung da hätte. Und er redet ja jetzt schon über Litauen. Und er redet jetzt schon über Finnland. Also die Frage ist ja, wenn wir ihn nicht stoppen, dann wann stoppen wir ihn? Insofern ist die Sache leider ganz eindeutig. Wir werden ihm ein Stoppschild und seinem Regime vorhalten müssen. Und da können wir uns leider auch keine Gas, Bettelei erlauben. Noch gibt es Verträge, mal gucken, ob er sie einhält und inwieweit er sie einhält. Aber wenn er es nicht macht, dann ist das von ihm eine weitere Eskalation in diesem Krieg. Und dann man muss ja auch wissen, dass die Gazprom, Russland, die wollen das ja gar nicht. Die werden ja angewiesen aus dem Kreml. Das heißt, solange die irgendwie intern irgendeine Chance sehen, die Verträge weiterzuhalten, wollen die das ja.
Aber wir müssen und wollen ja Schritt für Schritt immer unabhängiger werden. Auch deswegen ist es ja gar nicht angezeigt, im Moment in irgendwelche Verhandlungen mit ihm einzutreten.
Und wird das auch gelingen? Es ist eigentlich nur zur Frage, zu welchen Kosten. Ja, also die Kosten sind, das ist nicht, kein Nebenthema, das will ich nicht kleinreden, aber natürlich wird es uns gelingen, unabhängig von russischem Gas zu sein. Es wird zwischendurch ein Preisproblem geben.
Was das für die Industrie in Deutschland bedeutet, da wollen wir auch noch mal drauf eingehen. Ich würde zum Schluss von diesem Kapitel Heilmann gerne mit Ihnen auch noch mal über diesen Begriff wertebasierte Außenpolitik sprechen, denn als die neue Regierung angetreten ist, da war das ja eher ein theoretischer Begriff. Jetzt sind wir mittendrin, dass man eine werteorientierte Außenpolitik betreiben muss, wenn man keine Schwäche zeigen möchte gegenüber Putin. Dennoch dieser Begriff wertebasierte Außenpolitik ist keiner von der Union. Gibt es dazu eigentlich eine Alternative, die man wählen könnte? Oder ist das, was die Regierung macht, jetzt
Frage ist nicht
alternativlos?
Die Frage ist nicht neu, sondern ist eine außenpolitische Frage, die wir seit Bismarcks Zeiten haben. Nämlich, wie realpolitisch, pragmatisch muss man umgehen, weil man ja nicht irgendwie allen Leuten, die anderer Meinung in der Welt sind, irgendwie einen Krieg erklären kann und will. Und umgekehrt muss man schon glaubwürdig seine eigenen Ideale verteidigen. Also wenn wir Freiheit postulieren, dann gilt das eben auch für die Freiheit Andersdenkender, auch bei uns, während die anderen das nicht machen. Und insofern finde ich, ist da wenig Neues drin. Jetzt kann man in jeder Einzelfrage, wie gehen wir mit China um? China hat wesentliche Beiträge zu unserer Wohlstandssicherung beigebracht. Und man muss ja auch mal sagen, 800 Millionen Chinesen sind aus absoluter Armut in relativen Wohlstand gekommen. Das ist ja auch etwas, was wir durchaus wollen. Trotzdem ist es natürlich sehr problematisch, was die chinesische Regierung macht. Und wo ist jetzt die Balance? Wie viele Wirtschaftsbeziehungen wollen wir zu China? Oder wenn man das Wertebasierte zu Ende denkt, wäre das eine völlige Isolation von China. Das sieht ich nicht für richtig. Abhängig sollten wir uns eigentlich auch nicht machen. Sodass das immer eine Balance ist. Und diese Frage ist aus meiner Sicht nicht neu. Und deswegen addiert der Begriff auch nicht so viel.
Also keine Neuerung in der Außenpolitik, sondern die altbewährte Kontinuität in der Außenpolitik.
Herr Müller schüttelt den Kopf. Ich will gar nicht sagen, dass es keine Neuerungen gibt. Ja, aber ich wäre jetzt mal interessiert, ob Sie sich von Herrn Maas, der ja Ihrer Partei angehört, distanzieren, der davor Außenminister war. Also ich glaube, die Balance ist immer notwendig. Und wir sollten unsere Prinzipien nicht aufgeben. Aber das haben wir eigentlich vorher auch nicht getan. Man kann sich in Einzelfragen durchaus sagen, war das richtig oder falsch. Und mit Russland sind wir sicher falsch umgegangen in der Vergangenheit.
Wollen wir uns an die Auswirkungen der aktuellen Situation zu den Auswirkungen hervorarbeiten? Vielleicht erstmal die Sozialpolitik in den Blick nehmen. Herr Müller, Finanzminister Lindner von Ihrem zweiten Koalitionspartner, der FDP, hat im früher noch von möglichen Wohlstandsverlusten gesprochen. Mittlerweile hält er ja eine schwere Wirtschaftskrise, die ja auch noch mehrere Jahre andauern soll, für denkbar. Wird die Bevölkerung gerade so in homöopathischen Schritten auf etwas Großes, Schlimmes vorbereitet?
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir müssen da eine ernsthafte Diskussion führen. Und ich glaube, es muss uns allen bewusst sein, wir haben, gerade wenn es ja um Umwelt- und Klimapolitik geht, das wird uns jetzt durch den Krieg alles deutlicher und schneller bewusst, was da passiert. Aber bei diesen Veränderungsprozessen muss man ganz klar sagen, es wird Belastungen in Zukunft geben, die wir alle spüren und die wir alle tragen werden. Wir sind jetzt in einer Mehrfachbelastung, muss man sagen, natürlich durch den Krieg. Und es ist völlig richtig, dass wir helfen und dass wir auch langfristig helfen werden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Bundeskanzler das so betont hat jetzt in den letzten Tagen. Es geht hier nicht nur um Waffenlieferungen, es geht auch um den Wiederaufbau dieses Landes. Irgendwann dann hoffentlich, wenn die Waffen ruhen. Und insofern ist das natürlich zu verkraften. Die Energieknappheit, die Inflation ist zu verkraften. Noch die Corona-Folgen nicht zu vergessen. Das ist alles nicht so wahnsinnig her. Und natürlich ist das für den Haushalt und für den Finanzminister keine einfache Situation. Nur letztendlich wird man eine Krise nicht aus diesem Haushalt raussparen können. Man wird eben auch gezielt Menschen und Unternehmen unterstützen müssen, die unverschuldet in diese finanziellen Engpässe kommen und die überleben müssen.
Sie sagen, dass, nehmen das Wort Überleben in den Mund. Wo werden wir denn diese Krise spüren? Genau. Also auf der einen Seite reden wir über steigende Energiepreise. Was ist mit der Lebensmittelindustrie? Das ist der zweitgrößte Gasverbraucher in Deutschland. Es gibt einige Lebensmittel, die werden jetzt schon, sagen wir mal, knapp. Also wo wird sich die Krise
zeigen? Es sind ganz unterschiedliche Qualitäten. Es wird sich auch bei einigen Unternehmen natürlich zeigen. Die starken Energiekosten werden manche Unternehmen so belasten, dass sie sich das auch nicht mehr leisten können. Arbeitsplätze sind in Gefahr. Es werden nicht alle hohen Energiepreise weitergegeben werden können an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da gibt es Grenzen, wo die Menschen das dann auch nicht mehr bezahlen können. Also bei einigen Unternehmen wird es ums Überleben gehen. Und die Frage, wie kann man sich stabilisieren und stützen. Und tatsächlich bei den Verbrauchern ist das jetzt ein dramatisches Wort, ums Überleben geht, aber es geht schon darum, wie kann ich einen Lebensstandard halten und vor allen Dingen in Familien, in einkommensschwachen Familien, sozial schwächeren Familien, wie kann man die Lebensgrundlagen finanzieren? Und Kochen und Heizen ist Lebensgrundlage, das ist kein Luxusgut. Und da wird es auch Unterstützung des Staates geben müssen.
Ich würde noch mal den Punkt Lebensmittelindustrie ansprechen wollen, Herr Heilmann. Wie sehen Sie das denn? Werden wir da in eine Lebensmittelversorgungskrise rutschen?
Nein. Also in einer Marktwirtschaft werden Knappheiten durch Preise angezeigt, was dann dazu anregt, dass neue Marktteilnehmer in den Markt eintreten. Deswegen werden wir ausschließlich inflationäre Wirkungen auch im Lebensmittelbereich haben. Ja, vielleicht ist man auch mal Speiseöl ausverkauft, aber das ist ja jetzt noch keine existenzielle Krise. Und deswegen kommt es jetzt sehr darauf an, wie man diese Krise im Detail gut managt. Also dass es eine geben wird, ist leider klar. Aber die gibt es ja eigentlich schon. Deswegen kommt es jetzt sehr darauf an, wie man sie im Detail managt. Das kann man besser und schlechter machen. Dass es ganz ohne Wohlstandsverluste gibt, ist in der Tat nicht denkbar. Weil also der Kuchen wird kleiner, dann werden wir ihn verteilen müssen. Jetzt will ich auch da versuchen, Maßstäbe aufzumachen. Wenn wir uns den Lebensstandard von vor 20 Jahren in Deutschland darstellen, der war nach Bruttosozialprodukt um mehr als 50% gewachsen. Nun war es im Jahr 2000 ja lebenswert in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass die Welthungerhilfe jetzt nach Deutschland kommen musste. Also deswegen, man muss immer die Dinge in einer Balance sehen. Man muss Härten abfedern. Dafür ist der Sozialstaat da. Aber ich glaube, im Kern müssen wir sehen, dass wir diese Krise gut managen und die Wirtschaft in die Lage zu versetzen, diese Transformation hinzubekommen. Insbesondere müssen wir die Energietransformation gut managen. Da macht einiges die Bundesregierung durchaus richtig, aber aus meiner Sicht nicht alles.
Lassen Sie uns bei der Managementfrage bleiben. Das ist ja ganz spannend. Bis jetzt wird Management dahingehend verstanden, dass man Hilfspakete schnürt, finanzieller Art. Also man unterstützt Menschen entweder gezielt oder wie kritisiert wird mit der Gießkanne, dass sie sich Produkte, Dienstleistungen wieder kaufen können. Ist das denn in dieser Art der Krise, die wir jetzt haben, das richtige Mittel? Also indem man sozusagen die Nachfrageseite stärkt, indem man Geld zur Verfügung stellt?
Nein, wir haben ja eine Angebotskrise. Wir haben zu wenig Angebot, wir haben zu wenig Energie im System, wir haben auch eine Lebensmittelangebotskrise. Deswegen ist es nicht über Nachfrage zu stimulieren, weil wenn Sie Nachfrage stimulieren, wird das Angebot ja in Relation zur Nachfrage noch mal kleiner.
Also bis jetzt schlechtes Management.
Ich persönlich würde sagen, wir müssen ganz gezielt sozial Schwache, die sich bestimmte Dinge jetzt nicht mehr leisten können, individuell fördern. Aber dass man mir jetzt über einen Tankrabatt das Benzin auch billiger macht, ist eigentlich unnötig und in dieser Pauschalierung auch nicht richtig.
Was wäre gutes Management aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Energiekrise so klug wie möglich abmildern. Da gibt es eine Maßnahme, über die wir uns alle einig sind, nämlich erneuerbare Energien, sprich Sonne und Wind, schnell ausbauen. Aber dann, wenn ich jetzt sage, sprich Sonne und Wind, dann wird eben Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie eben nicht in dem Maße ausgebaut. Und die meisten, wenigsten Leute wissen, dass wir mit Bioenergie mehr Energie in Deutschland erzeugen als mit Photovoltaik Stand heute. Und das heißt, wir reden über einen sehr großen Bereich, der einfach vernachlässigt wird mit der Begründung, das würde in der Agrarwelt negative Auswirkungen haben. Darüber kann man immer diskutieren. Aber jetzt sind wir ja in einer pragmatischen Notsituation. Und warum kann Biogas in die Gasnetze eingespeichert wird, obwohl wir 8500 Biogaskraftwerke in Deutschland haben, ist mir nicht wirklich erklärlich.
Sie sind Mitglied in der Klimaunion und Ihr Ausschuss, in dem Sie sitzen, kümmert sich ja nicht nur um Energie, sondern auch um Klima. Das sei gesagt, Sie sind also quasi ein Fachmann auf dem Gebiet. Nehmen Sie uns mit, wie schnell, wie wirksam könnte man denn mit Bioenergie, mit Biogas helfen?
Also bisher haben wir ja eine sehr landwirtschaftlich orientierte 8500 Biogasanlagen, die überwiegend zur Wärme- und Stromgewinnung vor Ort genutzt werden. Man kann sie aber auch aufbereiten und in die Gasnetze einspeichern. Das war bisher nicht so wirtschaftlich, weil Gas aus der Pipeline aus Russland war günstiger. Deswegen ist das nicht passiert. Das ist ja nun anders. Und da wir das Problem längerfristig haben, wäre das aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Maßnahme. Es ist ja noch viel schlimmer. Mit der Begründung, die industrielle Herstellung von Raps und Sonnenblumen und so weiter hat Nachteile, was auch stimmt, wenn sie da so große Monokulturen schaffen, wird die ganze Bioenergie jetzt im neuen EEG, so der Entwurf der Bundesregierung, abgewürgt. Und das ist falsch, weil wir uns einen Energieträger damit unnötig abschneiden.
Herr Müller, können Sie sich dem Gedanken anschließen? Wäre es nicht möglicherweise eine Möglichkeit zu sagen, zum einen, dass man bestimmte Flächen wieder für die Agrarindustrie, also für Landwirtschaft freigibt, um da notwendiges Material zu produzieren? Und zum anderen, wäre man vielleicht nicht auch besser beraten, das Geld, das man jetzt in den Tankrabatt gesteckt hat, der nach der Beobachtung der einen oder des anderen, der doch gescheitert ist, in solche innovativen Maßnahmen zu stecken?
Die Chancen von Biogasanlagen kann ich nicht beurteilen und wie man das mit den Flächen gut organisiert. Aber dafür gibt es die Experten und ich glaube, Baustein für Baustein muss genutzt werden. Das ist gar keine Frage. Und auch beim Tankrabatt natürlich, sagen wir mal vorsichtig, die Bedenken gab es ja von Anfang an, auch in der Koalition, ob das ein kluger Vorschlag der
und
FDP
ist. Ist das ein kluger jetzt, wo wir alle aus dem Rathaus raus sind?
Wir sind schlauer. Ich würde sagen, es war nicht der klügste Vorschlag, der gemacht wurde, der aber eben auch wieder in einem Paket von mehreren Maßnahmen zu sehen ist, wo ja über viele Schritte wo versucht wurde, möglichst viele Menschen zu entlasten. Und da war das eben auch ein Baustein. Wahrscheinlich würde man es heute nicht mehr beschließen. Nur zu dem richtigen Punkt, den Herr Heilmann macht, eben auch sich zusätzliche Kapazitäten zu erschließen, was aber auch dauern wird und auch kostet, glaube ich, werden wir trotzdem nicht umhinkommen zu sagen, wir werden auch einige, vielleicht sogar auch größere Gruppen, finanziell unterstützen müssen. Ich glaube, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass beides passieren muss. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie gehen wir mit den nächsten Tarifverhandlungen um Einmalzahlung, ja oder nein, so das ist ja ein Ausloten von verschiedenen Wegen, die dann hoffentlich dazu führen, dass wir über diese Schritte doch die richtigen treffen, die eben auch die Unterstützung jetzt dringend brauchen.
Das ist die Kunstfrage in der Politik, die richtigen Maßnahmen auszuwählen und die richtigen Menschen damit, den richtigen Menschen zu helfen. Sie haben gerade angesprochen, Herr Heilmann, die Folgen für die Industrie und haben gesagt, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch nicht so produzieren kann in der Art. Aber was bedeutet das denn? Wir haben in Deutschland ja einen sehr vitalen industriellen Kern. Wir haben Chemie, wir haben Aluminium, wir haben Automobilbau. In der Corona-Krise haben viele von diesen Unternehmen schon gelitten. Es gab Probleme bei den Lieferketten. Was passiert denn, wenn diese Unternehmen jetzt auch noch keine Energie zur Verfügung gestellt bekommen oder auch gar nicht mehr produzieren können? Was passiert dann mit dem Standort Deutschland?
Also ich sehe das Problem nicht in der Dimension, die Sie jetzt andeuten. Unterschätzen Sie die Anpassungsfähigkeit von Märkten nicht? Die sozusagen dezentral und selbstständig handeln. Das kann erhebliche Einbußen hier und da geben, aber Unternehmen finden dann auch in der Regel Reaktionen. Es kann sein, dass bestimmte Vorprodukte dann in Deutschland zu teuer werden und die Vorprodukte dann aus dem Ausland, aus Standorten, die einen günstigen Energiemix haben und die nicht von Russland abhängig sind, geliefert werden. Gerade wenn man das ein paar Monate vorher weiß, dann wenn die von weiter weg kommen, müssen ja geliefert werden und müssen auch noch hertransportiert werden, ich glaube, dass die Anpassungsfähigkeit höher ist, als man denkt. Wir müssen nochmal mit der Anpassungsfähigkeit natürlich auch helfen. Und da ist das Preissignal das richtigste Signal. Deswegen ist auch richtig, dass Herr Habeck angekündigt hat, dass wir das in einem Aktionsmodell, das ist ja ein marktwirtschaftliches Modell. Ich kann nur raten, dass wir uns im ersten Schritt darauf konzentrieren, die Krise nicht zu groß werden zu lassen. Und im zweiten gedanklichen Schritt dann überlegen, wem man auch helfen muss, auch aus sozialen Gründen helfen muss. Weil wir können nicht einfach nur, anders als bei Corona, bei der wir gesagt haben, wir kämpfen mit Corona durch Impfen und so weiter, irgendwann wissen wir, hört es auf und dann hören diese Maßnahmen auch wieder aus, wissen wir nicht, ob Gas nicht auf Dauer so teuer bleibt. Also die Vorstellung, die wir eigentlich hatten, dass wir im Umstieg auf ein fossilfreies Industrieland Gas als Brückentechnologie haben, das Thema ist jedenfalls in der Maßnahme mindestens aus Preisgründen vorbei.
Und das bedeutet, die Rufe, die man hört von den Industrieverbänden, das ist Alarmismus?
Nein, die sagen schon sehr zu Recht, dass, also, es ist nicht der Ende des Wirtschaftsstandortes. Das ist einfach übertrieben, das sagen die auch nicht. Sondern die sagen, die Knappheit und damit die hohen Preise im Gasmarkt sind ein veritables Problem. Ja, sind sie. Deswegen müssen wir, deswegen rede ich über Bioenergie, deswegen muss man natürlich auch über den Streckbetrieb bei Kernkraftwerken nachdenken. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man machen kann, dass die Energieknappheit gedämpft wird. Wir werden sie nicht beseitigen, aber man kann sie sehr wirksam dämpfen. Und das würde die Preise dämpfen und das Problem deutlich verkleinern. Und das müssen wir jetzt machen.
Herr Müller, ich habe Ihr Kopfschütteln aus den Augenwinkeln beobachten können, als es um die Kernenergie ging. Aber ist das nicht ein Punkt? Muss nicht eigentlich die Regierung in Deutschland alles Erdenkliche tun, um solche Industrien zu halten bei uns in Deutschland? Weil sonst haben sie ganz andere Probleme an den Hacken, wenn jetzt auch noch die großen Industrien abwandern.
Das habe ich, glaube ich, jetzt mehrfach betont, dass es mir auch darum geht, zu helfen und den Industrien auch zu helfen. Aber das kann nicht immer mit den alten Antworten passieren. Und dass wir wieder die Diskussion führen bei der ersten Gelegenheit, nun lasst uns doch die Atomkraftwerke verlängern, die Laufzeiten, deren Ende klar gesetzt ist, jetzt Ende des Jahres, wo die Brennstäbe auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen für längere Zeiten. Wir führen auf einmal wieder, auch von Seiten der FDP, eine Diskussion, lasst uns doch weiter mit den Verbrennern fahren, ist doch gar nicht so schlimm. Und das beißt sich alles zu den wichtigen Zielen, die wir eigentlich hier die ganze Zeit diskutieren. Wir haben, glaube ich, unstrittig gesagt, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben müssen und wir jetzt gezeigt bekommen, wie viel wir auch versäumt haben in der Vergangenheit und dass es deutlich schneller gehen muss. Und kaum gibt es eine Hürde, die ist da und die ist schwerwiegend, die Hürde, was die Preisentwicklung anbelangt, sagen wir, jetzt lass uns zurückgehen zu den alten Antworten. Nein, das stimmt ja nicht. Und ich glaube, das wird so nicht funktionieren und es konterkariert die Ziele, die wir jetzt eigentlich verstärkt und schneller umsetzen müssen.
Also ehrlich gesagt, würde ich hart widersprechen. Der Streckbetrieb bedeutet, dass wir etwa 4 Monate länger, nämlich genau in den kalten Monaten Januar bis April, zusätzliche Verstromung haben und deswegen für die Gas- und Kohleverstromung verzichten müssen. Mir kann kein Mensch erzählen, dass ein Atomkraftwerk am 30.12. diesen Jahres kein Sicherheitsproblem, aber am 4. Januar nächsten Jahres ein Sicherheitsproblem ist. Der Stichtag ist ja sozusagen der Rundung will, der Winter dauert aber länger. Ich will überhaupt keinen Ausstieg aus dem Ausstieg. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist ausschließlich der Streckbetrieb, der wirtschaftlich total sinnvoll ist. Dafür sind die Brennstäbe übrigens schon da. Die Atomkraftwerke werden einen Tick ineffizienter werden, wenn man die einfach weiter brennen lässt. Aber ich habe lieber ein paar ineffizientere und 2 Terawattstunden Strom mehr. Das wird sich auf die Preise sehr dämpfend auswirken. Es wird nicht keinen Preisanstieg geben, aber es würde sich sehr dämpfend auswirken. Und warum man diese Notmaßnahme für 3 oder 4 Monate nicht macht, die aus meiner Sicht sehr einfach umzusetzen wäre, die das Problem auch nicht alleine löst. Um das ganz klar zu sagen, es löst sie alleine definitiv nicht. Aber es wäre eben eine schöner Hilfsstein. Und wenn wir viele Hilfssteine, kleine Wasserkraft haben wir noch nicht drüber gesprochen, Bioenergie machen, Biogas machen und verlängern, dann wird das Problem halt nur noch mal halb so groß in diesem Winter. Das würde uns eine Menge ersparen.
Wir müssen uns da jetzt auch nicht über 1 oder 2 Wochen streiten. Wichtig ist, dass wir nicht den Ausstieg formulieren. Und es gibt dann auch wieder einen Winter 23, 24. Und dass man nicht wieder auf die Idee kommt, es ging doch so gut 22, 23, dann können wir es doch wieder so machen. Das geht nicht. Und da muss man auch mal verlässlich sein in den Dingen, die politisch beschlossen wurden. Auch nicht von uns, sondern von anderen beschlossen wurden in ihrer politischen Verantwortung. Da muss man auch verlässlich sein. Und die Kraft Kraft und die Energie und das Geld, das man hat, in andere Ressourcen stecken.
Ja, aber die Prämisse hat sich doch geändert. Wir haben gedacht, wir können ab 1.1. nächsten Jahres das alles mit Gas lösen, wenn es knapp wird. Das war die Annahme bei dem Ausstieg. Und diese Annahme stimmt halt nicht mehr. Deswegen hat das mit Verlässlichkeit aus meiner Sicht nichts zu tun.
Die Diskussion über Gas als Brückentechnologie, wo man sich jetzt was anderes einfallen lassen will, da will ich Sie gleich auch noch mal zu befragen.
Aber Flüssiggas zum Beispiel keine Rolle gespielt und jetzt spielt es schon verstärkt eine Rolle.
Also deswegen sagen Sie genau, wir werden nur eine Flüssiggasanlage in diesem Winter haben. Im nächsten Winter werden wir schon zwei haben. Deswegen spielt die Frage, in welchen Sequenzen wir gehen.
Man hat manchmal den Eindruck, dass diese Diskussion um die Verlängerung von Kohle und Atom sehr ideologisch geführt wird. Die Franzosen haben gerade, glaube ich, ein Kohlekraftwerk für 4 Monate verlängert. Können Sie denn nachvollziehen, dass man als Beobachter manchmal das Gefühl hat, ist da sehr viel Ideologie drin?
Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Und Sie bringen ja auch beide Begriffe zurecht, Kohle und Atomkraft. Bei Kohle hat man ja auch durch den Wirtschaftsminister schon einen Vorschlag, dass man damit vielleicht jetzt auch noch mal oder das verstärkt berücksichtigt. Ich nenne es mal jetzt erstmal offen so. Und insofern sage ich ja auch zu Herrn Heilmann, wir müssen sehen, dass wir jetzt über diese doch krisenhafte Situation kommen. Und da müssen wir uns nicht um 1 oder 2 Wochen streiten. Und das muss man unideologisch auch entscheiden. Das ist auch meine Position. Wogegen ich mich nur wehre, ist, sofort zurückzufallen in die alten Antworten. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das geht nicht.
Das wollen wir nicht. Das will Herr Heilmann nicht. Herr Heilmann, ich möchte Ihnen jetzt noch mal, wir nähern uns dem Ende der Sendung, die Chance geben, genau über diesen Punkt uns vielleicht ein paar Visionen mit auf den Weg zu geben. Wir haben immer davon gesprochen, Gas soll die Brückentechnologie sein, also wenn wir aus Kohle, Atom rausgehen und noch nicht ganz in der Entwicklung von erneuerbaren Energien sind, um 100% den Energiebedarf abdecken zu können, dann ist Gas die Brückentechnologie. Das russische Gas fällt aus. Was kann es dann sein?
Aus meiner Sicht kann es nur ein Mix sein. Bernd Althusmann aus Niedersachsen leitet bei uns eine Einheit Versorgungssicherheit, die sehr spannende Vorschläge hat. Es ist leider so, dass die Lage so ist, dass es nicht mit zwei Antworten ist, ganz einfach ist, sondern wir werden einen Mix aus Antworten machen und das ideologiefrei. Und wenn wir schon mal bei 2 Wochen Einigkeit sind, dann handle ich Sie bitte nur auf 16 Wochen hoch. Dann hätten wir in diesem Winter schon, und dieser Winter ist der allerkritischste, der nächste ist kritisch, aber der nächste ist der allerkritischste. Und da müssen wir halt einen Mix von Maßnahmen machen, damit die Preise nicht völlig ins Unermessliche steigen. Was die sozialen Probleme reduziert, was die Probleme in der Wirtschaft reduziert. Und dann reden wir über Ausgleichsmaßnahmen, die wir sicher auch machen müssen. Man muss ja fairerweise sagen, einiges macht die Regierung unideologisch, aber wir sind nun mal die Opposition. Wir müssen also sagen, an den und den Stellen machen sie es leider nicht. Es ist mir schwer verständlich, warum sie es nicht machen. Denn die Grundlagen haben sich durch den Ukraine-Krieg nun mal einfach radikal geändert.
Wir nehmen mit, wir brauchen einen Mix aus Maßnahmen, ohne dass wir die Rolle rückwärts machen und in die alten Denkmuster verfallen. Eine Schlussfrage. Sie haben gerade gesagt, Herr Heilmann, der Winter wird hart, er wird sehr hart. Ich sage es auch noch mal an der Stelle, Herr Habeck hat das heute auch noch mal ganz ausdrücklich betont. Wie sicher sind Sie sich, Herr Müller, dass wir am Ende dieses Winters oder in der Mitte des Winters nicht dann doch mit Putin reden, ob er mehr Gas liefern kann?
Da bin ich mir sehr sicher, weil das wäre ein Sieg für ihn und den darf er nicht bekommen und den wird er nicht bekommen. Wir werden mit ihm, der ohnehin nicht verlässlich ist, nicht in solche Verhandlungen eintreten, sondern wir müssen sehen, dass wir die anderen Bausteine verstärkt jetzt umsetzen.
Wie sicher sind Sie sich, dass Sie das als Opposition nicht fordern werden, dass man mit Putin reden muss?
Ganz sicher, weil wir haben ja laufende Verträge. Herr Putin muss ja einfach nur die Verträge einhalten. Das heißt, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er nicht doch bis in den Herbst hinein jedenfalls gewisse Mengen liefert. Ich weiß es schlicht nicht. Wir müssen uns aber richtigerweise darauf einstellen, dass er es nicht tut. Aber wenn es besser kommt, wird sich ja keiner beschweren.
Eins ist sicher, wir werden uns im Winter genau über dieses Thema unterhalten. Herr Müller, Herr Heilmann, ganz lieben Dank für Ihr Kommen, für das Streitgespräch hier. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Es folgt das Neueste zum Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.